Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in den Herbstferien vor einem Jahr stand ich auf dem Deck der Fähre von Langeoog zurück zum Festland. Der Wind blies mir kräftig um die Nase. Die Temperaturen waren recht kühl. Mit den Gedanken hing ich noch der schönen Zeit des gemeinsamen Urlaubs mit meiner Familie nach. Ich genoss den Blick auf den Hafen und die Insel wurde immer kleiner. Da erschien so quer über die ganze Insel herüber plötzlich ein großer, wunderbarer, bunter, kräftiger Regenbogen. Ich habe in meinem Leben schon viele Regenbögen gesehen, Sie vielleicht auch, ganz sicher. Aber erinnern Sie sich noch an einen besonderen? Dieser ist mir sehr erinnerlich, weil er so kräftig war, so einzigartig, direkt über der Insel. Und viele Minuten lang blieb er sichtbar. Und es ergab sich dann durch dieses Kräftige noch eine Spiegelung, ein doppelter Regenbogen war zu erkennen. Das machte die Rückkehr in den Alltag umso leichter. Ich glaube, dass Regenbögen eine Botschaft vermitteln. Sie bringen, so denke ich zunächst einmal, Farbe ins Leben. Und man wundert sich, woher kommt diese merkwürdige Ansammlung von Farbe auf diesem dunklen und verhangenen Hintergrund. Wenn in meinem Rücken die Sonne durchbricht und ich auf eine Regenwand schaue, dann wird dieses triste und dunkle Bild plötzlich durch die wundervollsten Farben erhellt. Alles, was Gottes Schöpfung an Buntheit zu bieten hat, leuchtet kurz auf und ich glaube, es verwandelt auch unsere Stimmung. So wird es wohl auch Noah ergangen sein, der den abziehenden Regengüssen nachblickt. Gottes Sonne hat die zurückgebliebenen Pfützen ausgetrocknet und Noah konnte mit den Seinen die Arche verlassen. Gemeinsam mit den Tieren bläst ihnen der Wind der Freiheit um die Nase und sie staunen nach der stickigen Enge ihres Rettungsbootes über die Natur, die neu erwacht. Gott selber deutet den Regenbogen, der dort entstanden ist, als Neubeginn für Noah und als Zeichen seines Bundes mit der Menschheit. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 8 und Kapitel 9, einige Verse. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, dass hinfort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Endlich der Schrecken vorbei. Vor uns ein Bild, so idyllisch und vielleicht auch kitschig wie der siebte Tag der Schöpfung. Noah öffnet die Tür nach über 10 Monaten, so ist es beschrieben, und die Tiere strömen aus dem engen Kasten in das flutende Licht, das saftige Grün der neu aufsprießenden Vegetation, das Paradies auf Erden. Die Natur erwacht aus den Grautönen der Flutkatastrophe zu einer neuen Vielfalt und Frische der Farben. Mensch und Tier haben die Katastrophe überlebt. Noah opfert Gott. Und am Himmel erscheint der Regenbogen, den Gott als Zeichen seines neuen Bundes deutet. Und wir finden diese Deutung oftmals wiederholt. Wie war es eigentlich zu dieser Sinnflut gekommen? Was war der Grund dafür? Ein Tsunami? Ein Meteoriteneinschlag? Eine schicksalhafte Überschwemmung an einem Flussdelta? Zu Beginn der Erzählung heißt es, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott bereut es, dass er die Menschen erschaffen hat. Sein Herz ist tief bekümmert. Er fasst den erschreckenden Entschluss, durch eine Sinnflut einen Schlussstrich zu ziehen. Allerdings will er dennoch mit Noah und seiner Familie einen Neuanfang wagen. Warum gerade Noah? Wir hören von ihm, dass er fromm war und untadelig und er lebte mit Gott. So drückt es die Bibel aus. Wir würden vielleicht sagen, gottesfürchtig. Für ihn waren Gebet, Opfer und Gottesdienst keine Fremdworte. Die Geschichte Noahs beginnt mit dem schlichten Satz, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Diese Gnade hat Noah und die Seinen durch die Todesfluten hindurchgerettet. Und am Ende dankt Noah Gott für diese Gnade. Und er baut aus Steinen einen Altar und opfert Gott. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar, so heißt es, so lesen wir. Noah sollte doch glücklich sein über jedes Tier, das durch Gottes Hilfe vor der Flut sich retten konnte oder das er retten konnte. Nun schlachtet er Tiere von dem reinen Vieh und gemeint sind wahrscheinlich Kälber, Schafe, bestimmte Vogelarten, so ist es später beschrieben, die als rein bezeichnet wurden. Zu Beginn der Sinnflut-Erzählung heißt es, und so wird es vielleicht als verständlicher, dass Noah neben den paarweisen Tieren auch reine Tiere und reine Vögel je 7 männliche und 7 weibliche in die Arche nahm. Das war mir ganz entgangen. Von den Unreinen jedoch nur ein Paar, so ist es extra benannt. Und nun verbrennt er diese Tiere für Gott und dies sei ein Wohlgeruch. Ich denke, viele von uns kennen die Geschichte von der Sinnflut schon aus dem Kindergarten. Aber wenn man all diese Details sich nochmal so zu Gemüte führt, ist es doch erschreckend, oder? Geht es Ihnen nicht auch so, dass man fast vor jeder dieser Aussagen noch einmal zusammenzuckt und sich fragt, kann das sein? Was für eine grausame Geschichte bei all dem Schönen, was uns vor Augen steht, wie dann aus dieser Arche, aus dieser Rettungssituation die Tiere befreit, nun in die Freiheit strömen und bewahrt sind. Wir malen uns das aus und Kinder können das wunderschön zeichnen. Sie haben sicherlich auch solche Zeichnungen einmal selber hergestellt. Und wir fragen uns, was soll uns diese Geschichte? Will Gott wirklich das Verderben von Menschen? Warum müssen alle sterben, bis auf diese wenigen? Und was soll dann dieses Opfer? Sollten wir diese Geschichte nicht einfach reduzieren und sagen, der Kern dieser Geschichte ist doch, dass hier Menschen und Tiere bewahrt sind. Und vielleicht können wir da anknüpfen an Greta Thunberg und einfach diesen Gedanken daraus ziehen. Ja, wir wollen die Schöpfung bewahren. Und weltweit kümmern wir uns ja und sind Forscher unterwegs und Wissenschaftler, gerade das zu tun, Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren. In Laboren und im Gestein, tief im Gestein verborgen, entstehen solche Art von Archen, wo Wissenschaftler Tresore sammeln oder Tresore anlegen für Samen, für Körner, für Früchte, für DNA. Ist die Arche vielleicht nur ein Symbol für Gottes Auftrag, die Schöpfung zu schützen? Ich gönne uns das heute Morgen einmal und denke, dass wir diese anderen Aspekte dieser Geschichte auch nochmal anschauen, denn es gehört zu unserer Tradition. Wir haben es vielleicht eben in der Schriftlesung gehört. Auch Jesus bezieht sich auf diese alte Geschichte, von der wir gar nicht wissen, wie realistisch ist das, was da passiert ist. Jesus setzt es einfach voraus, dass es so oder ähnlich geschehen ist und nimmt darauf Bezug und sagt, so wie in den Tagen Noahs wird es auch in der letzten Zeit sein. Und er vergleicht einige Dinge aus dieser Zeit mit uns heute. Und vielleicht gelingt uns das auch, aus dieser religiösen Sicht Noahs, aus seinem Glauben etwas für uns zu ziehen und zu verstehen. Und vielleicht färbt das dann auch ab auf die Art, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Diese Geschichte sagt am Anfang, Gott, und er wird hier sehr, sehr menschlich gezeichnet, Gott hat seine Menschheit satt. Es geht ihm nicht nur auf den Keks, sondern es ist wirklich schlimm. So wie ihr euch verhaltet, das geht nicht mehr. Darum macht er einen Schlussstrich. Und wir hören in sehr menschlichen Kategorien vielleicht gedacht, dass Gott sagt, es ist vorbei. Und ein Einzelner wird herausgepickt, der Noah, von dem wir hören, er sei fromm, seine Religiosität wird ihn vielleicht nicht zu sehr von den anderen herausheben, aber Gott hebt ihn heraus und er sieht in ihm etwas, mit dem er neu beginnen kann, wo er hofft, dass etwas Neues entsteht, eine vielleicht neue Menschheit. Schon von den ersten Menschenkindern von Kain und Abel wird berichtet, dass sie auch religiös sind, wie damals der Noah. Es wird berichtet, dass sie opfern von den Früchten des Ackers, der Kain und Abel von den Tieren seiner Herde. Warum tun Menschen das? Wenn wir mal nach Asien fliegen, und wir haben das getan in diesem Urlaub, da war es ganz präsent, dass Menschen opfern für ihre Verstorbenen, für Geister, für das Wohlergehen, für Gesundheit. Es gibt viele Anliegen, die sich immer wieder verbinden mit Opfern. Und so finden wir es eigentlich in jeder Religion, dass der Mensch darum weiß, dass er sich selber nicht sich selbst verdankt, sondern dass da etwas ist, eine Ebene, wo er versucht, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. So auch Kain und Abel. Und wenn wir lesen, dass Abels Opfer höher bewertet wird, ja von Gott angenommen, Kains aber abgelehnt, dann frage ich mich, wie wird ein Opfer zu einem Opfer, das Gott akzeptiert und welche Dimension ist hier benannt? Woran mag das liegen? An der inneren Einstellung der Opfernden? Das vielleicht auch. Vielleicht zeigt sich aber auch an der Wahl der Gaben, der Opfergaben, welche Bedeutung der Opfernde dem beimisst. Abel legt nicht nur wie sein Bruder Tomaten und Kürbisse hin, ihm genügen nicht Wolle und Schafskäse, die er von seiner Herde gewonnen hätte. Seine Erkenntnis ging tiefer. In seinem Herzen ahnte Abel vielleicht, dass er Gott nicht nur die Früchte seiner Arbeit schuldet, sondern sich selber. Und dass er nur nicht etwas abspaltet, sondern dass er selber Leben bringt. Dass er nicht nur dankt, sondern auch um Vergebung bittet. Dass er nicht nur vor Gott ein wenig schief liegt, sondern sein Leben in eine falsche Richtung läuft durch seine Sünde. Noah nimmt diese Tradition auf. Er opfert auch nicht hier die Reste seines Proviantes an Bord. Ich weiß gar nicht, ob er was übrig hatte. Das wäre sicher auch ein großes Opfer gewesen. Er opfert hier kostbareres Tiere, die als rein galten. Mancher wird ja denken, das ist doch auch eine primitive Religiosität. Ich glaube es nicht. Ich denke, dass da eine ganz tiefe Wahrheit darin steckt, dass sie etwas tut, was uns allen vielleicht verborgen noch bekannt ist, weil er etwas Grundreligiöses tut, das seinem Gottesverhältnis entspricht. Wir wissen es vielleicht auch aus eigenen Beziehungen, aus Partnerschaft, aus dem Umgang mit unseren Kindern, dass es nicht leicht ist, Dinge in Ordnung zu bringen. Wo wir belastet sind, wo wir merken, die Beziehung ist bedroht, wo wir Vertrauen wiedergewinnen möchten. Da ist es gut, wenn wir diese Ebene kennen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir uns selber investieren. Das Opfer hier ist nicht ein notwendiges Geschenk an einen blutrünstigen Gott, sondern Ausdruck des tiefen Bedauerns, eine demütige Geste. Und ich denke auch etwas, was er gelernt hat aus seinem Glauben, was er mitgenommen hat. So wie es diesen Opfertieren geht, müsste es eigentlich auch mir ergehen, weil ich mein Leben vor dir vertan habe. Aber durch deine Güte lebe ich. Wie müssen Noah solche Gedanken gerade durch die zurückliegende Sintflut vor Augen gestanden haben? Was er erlebt hat, kann er, so fürchte ich, auch nur schwer bewältigen. Warum gerade er gerettet wird und andere sind untergegangen? Womit hat er das verdient? So erleben wir es wohl bis heute. Der eine bleibt gesund bis ins hohe Alter, der andere erkrankt schon Mitte 40 an Krebs. Die Fahrerin wird beim Autounfall verschont, der Beifahrer wird getötet. Ein zweijähriges Kind wird von einer Flasche getroffen, die ein Bahnfahrer aus einem offenen Fenster auf einem Bahnhof in Kamen wirft. Das Kind wird lebensgefährlich verletzt. Gott sei Dank überlebt es. In der Tat bleibt über unserem individuellen Schicksal und der Gnadenwahl Gottes ein undurchdringliches Geheimnis. Durch dieses Opfer drückt Noah aus, stellvertretend geschieht diesem Tier, was auch mir gilt. Eigentlich hätte euch verdient, dass es mit mir zu Ende ist. Ich habe mein Leben doch auch verspielt durch so viel Eigensinn und Ungehorsam. Nur durch Gottes Güte darf ich leben. Eine bewegende Erkenntnis seiner Unwürdigkeit und seiner, ja auch Geschiedenheit von Gott, die er empfindet. Wie sollte er von sich behaupten, er sei ohne Schuld? Und es waren so viele prächtige Menschen unter denen, die jetzt nicht mehr leben. Die Geschichte von der großen Flut, sie spricht sehr menschlich von Gott. Es heißt, Gott rieche, was Noah da opfert. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. In der Tat ein kurioser Gedanke für unsere Zeit der Eau de Toilette und Eau de Cologne und Parfums. Verbranntes Opferfleisch löst in unseren Nasen sicher kein Wohlempfinden aus. Im Gegenteil, dass Gott dieser Geruch gefällt, ich glaube, das ist heute nur schwer zu verstehen. Und trotzdem versuche ich es zu verstehen und deute es als Gefallen Gottes an dem Dank Noahs. Gott nimmt das Opfer an. Und verspricht zugleich, diese Erde nie wieder so zu verwüsten, wie es mit der großen Flut geschah. Offensichtlich passiert hier, so will uns die biblische Geschichte sagen, ein Wandel in Gott selbst. Der Mensch hat sich nicht groß verändert, aber Gott ändert sich. Was Gott am Anfang als Begründung für die Zerstörung der Menschheit nannte, wird jetzt zur Begründung für seine Geduld. Der Mensch ist offenbar böse von Jugend auf. Aber dieses Urteil hält Gott nicht davon ab, sondern bestärkt ihn darin, seinen Regenbogen in die Wolken zu stellen, zu sagen, ich bin euch gnädig, barmherzig. Dieses Verbindungszeichen zeigt euch, dass ich euch gnädig sein möchte. Immer wenn dieser Bogen erscheint, will Gott dran denken, will er sich diesen Bogen anschauen, so wie so ein Knoten im Taschentuch. Ich will meine Menschen doch nicht verderben, ich will ihnen Gutes tun. Kurz nach dieser Zusage schon zeigt sich, dass Gottes Regenbogen in seiner Wirkung auf unser menschliches Herz sehr begrenzt ist. Es wird berichtet, dass Noah sich einen Weinberg anlegt, sich mächtig betrinkt, dass er schließlich ohnmächtig und nackt in seinem Zelt liegt und von einem seiner Söhne in diesem Zustand besoffen gefunden wird. Ich kann persönlich an diesem Missgeschick eigentlich nicht so viel Schlimmes finden, vielleicht Peinliches, aber Noah sieht das offenbar anders. Als er seinen Rausch ausgeschlafen hat, verflucht er seinen Sohn und wendet sich von ihm ab. Was für eine Tragödie in dieser Familie, die doch diese besondere Nähe Gottes erlebt hat und wo man denkt, Gott fängt mit dem Noah neu an. Und was ist jetzt? Fluch in der Familie, Abgrenzung, Trennung. Und im nächsten Kapitel wird vom Turmbau zu Babel berichtet. Diese Geschichte zeigt, dass sich Adams und Evas Gene, unsere Bereitschaft zum Sündenfall, auch in den Nachkommen Noahs weiter auswirken. Der Mensch will immer noch hoch hinaus will Gott herausfordern, ihm trotzen, ihm gleich sein. Das steckt bis heute in jedem von uns, in unser aller Glieder. Aber ist es wirklich so? Ist der Mensch böse von Jugend an, schon als Kind, als Säugling, wenn man noch nichts Böses getan hat? Es mag Anzeichen dafür geben, Familienstreitigkeiten, Egoismus, aber das alles beweist ja nicht unsere Boshaftigkeit. Auch der Holocaust, die Gulags, die Konzentrationslager der Kommunisten in Sibirien, die Bürgerkriege in Ruanda und im Kosovo, der Krieg im Sudan und Jemen, der Völkermord an den Armeniern, all das wohl Zeichen, Hinweise auf unsere Boshaftigkeit, aber kein Beweis. Dieser Satz, dass der Mensch böse ist, ist nach wie vor ärgerlich und umstritten. Manche hat ihn auch als eine pädagogische Keule erlebt. So wurden Menschen eingeredet, sie seien durch und durch schlecht. Ich versuche es zu verstehen, was könnte diese Bosheit sein? Wir nehmen sie ja wahr, unter uns auch selbst, auch in mir selber. Und ich glaube, es meint nicht moralische Verwerflichkeit, sondern ich glaube, dass es eine Aussage ist über unsere Beziehung zu Gott. Unser Bezug auf ihn ist tatsächlich fehlgeleitet, sündig, sagt die Bibel, oder auch böse, wie die Bibel an vielen Stellen in vielen Geschichten aufdeckt. Ich glaube, dass dieser Ausdruck, dass unser Herz von Grund auf immer wieder in dieser Bosheit sich ausdrückt, dass das eine Aussage ist, die uns im Blick auf Gott trifft. So wie Paulus im Römerbrief sagt, wir sind allzumal Sünder, aber es wird schon mit so einer gewissen Schwierigkeit darauf hingewiesen, dass wir diese Sache nicht packen können, dass sie uns in den Genen steckt, aber im Grunde, wir können daran nicht viel ändern. Die Theologie hat versucht, diese Aussage in der Lehre der Erbsünde ein Stück weit zu formulieren und damit deutlich zu machen, dass wir in einer falschen Ausrichtung leben. Ich glaube, die Bibel will uns nicht schlechter machen, als wir sind. Ich glaube, es ist auch nicht richtig, wenn wir ohnmächtig in der Ecke sitzen und unsere Bosheit bejammern. Es kann nicht sein, dass wir Kinder schlecht reden und sagen, du bist böse, aber dass wir damit rechnen, dass wir in diesem Kreisen in uns selber leben, dass wir in dieser Getrenntheit von Gott leben, dass wir Sünder sind, dass wir nicht nur Fehler machen, sondern oft auch bewusst Dinge falsch tun, das, denke ich, steckt uns allen ganz tief in den Gliedern. Und dennoch, weil wir so sind und obwohl wir so sind, obwohl wir die Anlagen zum Guten und zum Schlechten in uns haben, dennoch gilt die Zusage Gottes, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Damit endet unser Predigtabschnitt. Und diese positive Zusage, ich hoffe, dass wir diese mitnehmen, auf dieser Folie dieses dunklen Hintergrundes, den wir eben beschrieben haben, dass diese Regenwand in unserem Leben ja auch real ist, der Schuld des Versagens. Dennoch, solange die Erde steht, werden Himmel und Erde nicht vergehen. Bis das aber geschieht, wird Gott die Erde erhalten. Komme, was da wolle, die Erde geht keine Minute eher unter als Gottes will. Das schmälert jedoch unsere Verantwortung nicht, sondern spornt uns an, aufzustehen gegen jede menschliche Überheblichkeit und Größenwahn. Solange die Erde steht, das liegt bei Gott. Aber wir sind nicht aus der Verantwortung entlassen. Und darum freue ich mich, dass wir auch positive Dinge sehen auf dieser dunklen Folie. Gute Entwicklungen, die wir auch beschreiben wollen und die wir auch wahrnehmen, trotz all der schwierigen Dinge, die wir benennen, wenn wir nach Amazonien schauen, wie die Regenwälder da weiter brennen. Was für ein Segen, dass sich Deutschland entschieden hat, aus der Atomkraft auszusteigen, so denke ich. Was für ein Segen, wenn sich Politiker für diplomatische Lösungen einsetzen und nicht für Waffengänge. Was für ein Segen, wenn es gelingen könnte, die Atomwaffen zu verbannen. Was für ein Segen, dass diese Welt noch nicht untergegangen ist nach dem Super-GAU von Tschernobyl und Fukushima und dass aus dem Kalten Krieg kein Atomkrieg wurde. Gott garantiert den Rhythmus von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Wir nennen es natürlich, in Wahrheit ist dieser Rhythmus göttlich, ein riesiges Geschenk. Darum möchte ich zum Schluss nochmal auf diesen Regenbogen schauen. und hoffe, dass nicht das zurückbleibt bei Ihnen, dass uns die Kirche doch wieder einreden will, wir wären alle böse und wir hätten nicht die Chance, uns auch zum Guten zu entwickeln. Doch gerade mit Gottes Hilfe wird uns das gelingen. Und ich hoffe, dass wir diese Einstellung immer wieder finden, nicht nur, wenn wir den Regenbogen sehen, sondern auch an jedem Sonntag, wo wir uns daran erinnern, was uns von Gott geschenkt ist. Darum schließe ich mit einem Gedicht von Luise Rinser. Ich fand es sehr anschaulich, weil es so kleinteilig das eigene Leben nochmal vor Augen stellt, wie Gott mit seiner, ich würde es mal sagen, Creatio Continua, also dass diese Schöpfung immer weitergeht, dass Gott immer wieder Gutes tut, Gutes in uns entstehen lässt. Das drückt Luise Rinser als Gedicht und ich denke auch als Gebet aus. Ich habe zu danken. Niemand starb mir hinweg von meinen Lieben. Niemand kränkte mich. Die Sonne schien, ich sah das Meer. Meine Schwermut und mein Kopfweh waren erträglich. Die Arbeit hat sich nicht sehr gesperrt. Die Liebe ist nicht ausgelöscht. Und die Menschen taten mir Gutes. Sie brauchten mich. Nun ist es Abend. Bleib du am Tor sitzen in der Nacht. Überwache den Schlaf aller Kinder, der Weißen, Schwarzen, Gelben. Das leicht zugängliche Herz der jungen Mädchen. Schenk den Liebenden schöne Umarmungen und den Kranken selige Träume. Den Sterbenden gib Einsicht in dein Geheimnis. Den Mördern lass die Opfer entschlüpfen. Den Dieben gib kleine Beute, doch nicht bei den Armen. Den Huren sei gnädig. Die Einsamen besuche du. Meinen Söhnen gib den gesunden Schlaf junger Männer. Die Selbstmörder fang auf in deinen Armen. Den Freund lass mich besuchen gegen Morgen. Im Federkleid eines Sperlings an seinem Fenster. Und lass mich ein klein wenig wachsen über Nacht, so wie Kinder wachsen im Schlaf oder während des Krankseins. Und werde du deiner Welt nicht müde. Gib uns das Beispiel der Treue, damit wir den Mut behalten, dir treu zu sein. Dir und unseren Gefährten und allen Menschen bis zum nächsten Morgen. Dann sehen wir weiter. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.